Guten Morgen auch von mir. Ich darf heute predigen. Freue mich drauf, bin ein bisschen nervös. Genau, wir starten diese Predigt mit einem kurzen Spiel. Die denken, sie sind dafür schon zu erwachsen, dürfen jetzt das Kind aus sich rausholen. Es ist ein ganz banales Spiel. Es geht darum, ich stelle Fragen und ihr müsst möglichst schnell und möglichst richtig antworten. Und wenn ihr richtig antwortet und am schnellsten seid, dann verspreche ich euch, dass ihr jeder so ein Tütchen Gummibärchen bekommt, der die richtige Antwort weiß. Es gibt 4 Fragen, ihr habt 4-mal die Chance, solche Gummibärchen zu bekommen. Genau, muss ich hier drücken? Okay, gut. Die erste Frage, Smartphones sind nicht erlaubt, welches Datum haben wir heute? Wow. Okay, meine Mom zeigt auf Roland. Ich vertraue meiner Mom jetzt mal. Sorry. Okay, ich zähle vielleicht jetzt noch dazu, am schnellsten, am richtigsten und am lautesten. Die nächste Frage. Wer ist noch Bundeskanzler? Wow, okay, die Mucki war's. Ich verspreche nicht, dass ich in die richtige Richtung werfe. In welchem Land habe ich 4,5 Monate verbracht? Ich weiß es nicht. Ich habe meine Mom gehört, aber... Okay, und die letzte Frage. Wie lauten die ersten 2 Worte der Bibel? Nice, das war der Klaus. Cool. Jetzt habe ich noch eine Frage an euch. Dafür gibt es keine Gummibärchen, die betrifft euch alle. Ihr dürft die Hand hochheben, wenn ihr geglaubt habt, dass ich wirklich diese Gummibärchen verteilen werde. Oder habt ihr gedacht, dass ich lüge? Wer dachte, dass ich sie wirklich geben werde? Das freut mich, ich erscheine glaubwürdig. Ich habe euch dieses Versprechen gegeben, ich gebe euch diese Gummibärchen, wenn ihr mir die richtige Antwort liefert und am schnellsten seid. Ich habe euch das versprochen, ich habe euch diese Zusage gegeben und genauso wie ich euch gerade eben eine Zusage gegeben habe, so hat uns Gott super viele Zusagen, Versprechen, Verheißungen in seinem Wort gegeben und genau darum geht es heute. Gottes Versprechen, Zusagen und Verheißungen an jeden Einzelnen von euch und an mich. Und ich werde heute über diese verschiedensten Versprechen aus der Bibel, oder ich habe mir ein paar rausgegriffen und werde darüber reden und werde einfach Geschichten und Zeugnisse aus meiner Zeit in Rumänien mit einfließen lassen und einfach euch ja mit teilhaben lassen, wie Helena und ich dort ja, Gottes Zusagen, nicht die Helena, Gottes Zusagen und seine Versprechen in Rumänien erleben durften. Ganz kurz für die, die überhaupt keine Ahnung haben, was ich eigentlich dort gemacht habe oder die gar nicht wussten, dass ich in Rumänien war. Ich war in Rumänien in der Stadt, geht der Pointer? Nee, okay. In der Stadt Fogaras, ungefähr in der Nähe von diesem großen Pfeil, also ziemlich in der Mitte von Rumänien. Dort haben wir bei einem Verein mitgearbeitet namens Herzenspakete und haben mit der Gründerin Elisabeth zusammengearbeitet. Das links ist Helena, die mit mir dort war. Wir haben dort in einem Armenviertel namens Kombinat mitgearbeitet, haben dort in verschiedenen Blocks gearbeitet und in der sogenannten Kolonie. So sieht es in manchen Blocks im untersten Erdgeschoss aus. Genau, ja. Wir hatten ein After-School-Programm, haben mit den Kindern gespielt, gelernt und tagtäglich circa eine Kinderstunde von 30 Kindern gehabt. Wir haben in einem Hilfsgüterlager gearbeitet, umgeräumt, Schulranzen gepackt, die dann auch auf Dörfern verteilt. Okay, genau. Das war so meine Kurzzusammenfassung von Rumänien, was wir dort gemacht haben, damit ihr so einen groben Überblick habt, wenn ich diese Geschichten jetzt erzähle. Und wir fangen an mit 2 Bibelstellen. Dafür können wir mal in Jesaja 55, Vers 7 gehen. Ganz am Ende steht dort, Unser Gott vergibt uns, was auch immer wir getan haben. Was für eine Zusage von Gott. Und das kennen wir wahrscheinlich alle, Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Zwei richtig gute Zusagen, zwei Versprechen von Gott. Er vergibt uns unsere Sünden, egal was wir gemacht haben. Und er schenkt uns das ewige Leben, wenn wir an ihn glauben. Das sind so gute Zusagen und das ist, finde ich, da gibt es noch so viele mehr Stellen in der Bibel. Das ist einfach ein Grundsatz unseres Glaubens. Auf diese Versprechen vertrauen wir. Das ist der Boden, das Fundament unseres Glaubens, diese Versprechen. Und ich will heute gar nicht so genau oder eigentlich gar nicht auf solche grundsätzlichen Versprechen von Gott eingehen, sondern ich möchte auf Versprechen eingehen, die uns in unserem Leben durch den Alltag mitbegleiten und mittragen. Und das erste Versprechen steht in Psalm 32, Vers 8, einer meiner Lieblingsverse. Und du, also Gott, spricht zu mir und zu dir. Ich will dich lehren und dir den Weg weisen, den du gehen sollst. Ich berate dich, nie verliere ich dich aus den Augen. Ich lese es nochmal vor. Gott spricht zu uns. Ich will dich lehren und dir den Weg weisen, den du gehen sollst. Ich berate dich und nie verliere ich dich aus den Augen. Das erste Versprechen, was ich mit euch anschauen will, ist, Gott leitet und führt dich. Er will dich führen und leiten. Und dazu gibt es noch eine Bibelstelle in Johannes 10, Vers 3 bis 4. Es geht darum, dass Jesus darüber redet, dass er der Hirte ist. Dann ruft der Hirte jedes Schaf mit seinem Namen und führt sie auf die Weide. Wenn seine Schafe den Stall verlassen haben, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Jesus als Hirte ist, finde ich, so ein cooles Beispiel. Er führt uns und er geht vor uns her. Er zeigt uns den Weg, den wir gehen sollen. Und besonders in der Vorbereitung vor Rumänien, in diesem Jahr vor Rumänien, durften Helena und ich das, finde ich, sehr krass erleben, weil wir beide nicht dachten, dass wir in Rumänien landen würden. Wir waren beide auf einem ganz anderen Weg. Wir wollten nach Indien und auf die Philippinen. Wir waren da bei einer Auslandsorganisation und haben uns darüber auch kennengelernt. Und das war eine coole Zeit bei der Auslandsorganisation, aber ich habe mir ehrlich gesagt vor Rumänien gedacht, warum hat Gott mir nicht diesen Wunsch von vornherein aufs Herz gegeben, nach Rumänien zu gehen? Dann hätte ich dort ein ganzes Jahr sein können. Ich hätte nicht erst was anderes machen müssen, ich hätte nicht diesen Umweg gehen müssen über eine Auslandsorganisation, sondern ich hätte einfach volle 12 Monate dort sein können und nicht noch erst 6 Monate in Deutschland was zu machen. Aber als ich dann dort war in Rumänien, habe ich bemerkt, dass es gut war, dass Gott mich geführt hat, dass er erst mich zu APCM, zu der Auslandsorganisation geführt hat, weil wir dort super viel lernen durften über die Kulturen dort. Und wir Freunde gefunden haben, die uns durch die Rumänienzeit enorm unterstützt haben, die immer da waren, wenn wir Gebet brauchten, denen wir manchmal Sachen erzählt haben und die haben einfach für gebetet und waren immer da und war eine sehr, sehr große Unterstützung. Und deswegen weiß ich, Gott hat da einfach einen Plan gehabt und er hat uns da durchgeführt, auch wenn das vielleicht anders war, als wir erwartet hätten. Genauso wie die Zeit, die ich noch hier in Deutschland verbringen konnte, war ein Segen für mich, weil ich jetzt einfach weiß, was ich jetzt machen soll, weil diese Zeit in Deutschland mir da einfach geholfen hat. Und wir haben vielleicht andere Vorstellungen manchmal, aber ich glaube, wenn wir offen sind, dass Gott uns führt und leitet, dann wird er bestimmte Türen öffnen und bestimmte Türen schließen. Ich glaube nicht, dass wir nach Hause gehen können, uns auf einen Stuhl setzen können und sagen, ich mache nichts mehr, ich bewerbe mich nicht mehr, ich bewerbe mich für keine Arbeitsplätze, ich bewerbe mich nicht für Studium oder Ausbildung. Ich warte einfach mal, Gott führt mich ja, hat er ja versprochen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir dürfen loslegen, wenn wir das im Vertrauen auf Gott machen. Mir hat mal jemand gesagt, wenn wir uns mit einem Handy navigieren lassen, wenn wir auf einer Wanderung sind und Google Maps benutzen, was Ranger natürlich nie machen würden, dann haben wir auch immer diesen blauen Radius von dem Punkt aus, wo wir uns gerade befinden und der zeigt, in welche Richtung wir gehen müssen. Wenn wir aber nur stehen bleiben, uns nicht bewegen, dann bewegt sich dieser Radius auch nicht auf dem Google Maps Ding. Wenn wir uns aber mit dem Handy drehen und loslaufen, dann sehen wir, in welche Richtung wir gehen müssen. Und ich glaube, wenn wir Gott vertrauen, dann dürfen wir auch Schritte mit ihm gehen und er wird uns dann in die weitere Richtung gut führen. Gott hat einen genialen Plan für jeden von uns in seinem Leben. Und er hat uns das versprochen und darauf dürfen wir bauen. Das nächste Versprechen ist, Gott versorgt dich. Dazu schauen wir in eine wahrscheinlich sehr bekannte Stelle in der Bibel, Matthäus 6, Vers 32 und 33. Zerbrecht euch also nicht mehr den Kopf mit Fragen wie, werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Mit solchen Dingen beschäftigen sich nur Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt und lebt nach Gottes Willen. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Ich finde es so cool, dass dort steht, euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Und er wird euch mit allem anderen versorgen. Ich finde dieses Versprechen total spannend, weil ich mir überlegt habe, wann habe ich mich hier in Deutschland schon mal gefragt, haben wir genug zu essen? Haben wir genug zu trinken? Wir haben fließendes Wasser. Wir haben normalerweise immer was zu trinken. Wir haben normalerweise einen Schrank zu Hause, wo wir hingehen können und zigtausend Klamotten dort haben. Aber was mir bei der Vorbereitung in dieser Stelle irgendwie so gekommen ist, dort, wo wir in Rumänien gearbeitet haben, war das nicht immer so. Wir haben den Leuten oft zu essen gegeben, damit sie versorgt sind, dass sie was zu essen haben. Und vielleicht hat Gott uns dort eben genau genutzt, um dieses Versprechen gegenüber diesen Kindern und diesen Eltern, den Familien dort einzuhalten. Wir haben ihnen Kleidung geschenkt, Schulranzen gepackt, damit sie was zu anziehen haben, weil sie sonst, was sie oft war, mit 2 Wochen lang gleich mit den gleichen Klamotten gekommen sind, die jeden Tag dreckiger geworden sind. Weil sie eben nicht wie wir häufig zu Hause eine gute, große Wohnung haben, wo es alles gibt, was man braucht, wo es fließendes Wasser gibt, wo es eine Toilette gibt, wo es eine Dusche gibt, wo wir uns einfach drunter stellen können und wir haben die Erwartung, dass Wasser rauskommt. Das ist dort nicht so. In dem Zimmer wohnen bis zu 13 Personen, manchmal weniger, manchmal mehr. Genau. Und da hat mich irgendwie diese Stelle echt so ein bisschen auch, ich weiß nicht, ins Nachdenken gebracht, weil ich mich gefragt habe, in Deutschland habe ich das noch nie erlebt, dass Gott mir jetzt super viel irgendwie geschenkt hat, weil ich plötzlich nichts zu essen hatte und dann hat er mir jetzt einen Topf voller Nudeln hingestellt, wie man manchmal ja solche Geschichten erlebt. Aber wir dürfen, was mich daran begeistert ist, dass wir so versorgt sind. Gott versorgt uns jeden Tag. Wenn wir morgens aufstehen und Frühstück machen, dann hat Gott uns schon versorgt, weil das Essen da ist. Er hat uns eine Arbeit gegeben, wodurch wir Geld verdienen. Gott versorgt uns, vielleicht auf eine andere Art und Weise als in manch ärmeren Ländern, aber Gott versorgt uns. Und in der Vorbereitung für Rumänien haben wir, ich glaube, den Steff ganz oft gefragt, wie viel kostet es, wie ist es mit den Finanzen, können wir das überhaupt stemmen, wie viel habt ihr damals ausgegeben? Das hat Helena und mich wirklich beschäftigt, weil wir nicht wussten, bekommen wir Kindergeld, was müssen wir dort vor Ort zahlen und ja, wie teuer ist das alles? Und ich erinnere mich noch, wir sind dann am ersten Tag in Rumänien angekommen, haben eine Stunde irgendwie geschlafen, nachdem wir 24 Stunden unterwegs waren und sind direkt mit auf Arbeit gegangen. Und dann um 8 Uhr, als die Arbeit irgendwie rum war, sind wir einkaufen gegangen noch, weil wir brauchten ja irgendwas. Und wir sind mit unserer Anleiterin, der Elisabeth, einkaufen gegangen. Und ich habe extra noch vor dem Einkaufen meinen Geldbeutel geholt, habe geschaut, hey, haben wir genügend Geld dabei? Habe ich schon genügend umgetauscht? Reicht uns das? Und dann gehen wir in den Laden und Helena und ich haben vorher ausgemacht, okay, wir sind echt sparsam, wir müssen Geld sparen. Und dann kaufen wir halt so das Nötigste ein, was man so braucht, damit man ja das irgendwie halt die ersten Tage satt ist. Und dann stehen wir da an der Kasse, Elisabeth hat auch Sachen für sich eingekauft und dann sagt sie uns, ihr müsst es frei nicht zahlen, das zahlt der Verein. Ihr arbeitet hier 40 bis 60 Stunden pro Woche, ihr müsst es nicht zahlen. Und dann wir halt, okay, danke. Das zweite Mal habe ich extra nochmal meinen Geldbeutel mitgenommen, weil ich mir nicht sicher war, ob das diese Zusage, die sie uns gegeben hat, wirklich, wirklich gegolten hat. Aber sie hat uns das jedes Mal wieder gezahlt und es war eine krasse Erleichterung für uns, dass wir uns darum nicht haben kümmern müssen. Und die Spenden, die wir dann im Voraus von deutschen Leuten bekommen haben, konnten wir dann nutzen, um den Kindern dort mal was Besonderes zu kaufen, was sonst der Verein vielleicht nicht gezahlt hätte. Und es war echt ein sehr, sehr großer Segen. Und da haben wir erlebt, wie Gott uns versorgt. In Hesekiel 34, Vers 23 bis 24 steht: Ich will meiner Herde einen einzigen Hirten geben. Er wird sie auf die Weide führen und für sie sorgen, wie früher mein Diener David. Ich, der Herr, werde ihr Gott sein und der Mann, der meinem Diener David gleicht, wird ihr König sein. Darauf gebe ich mein Wort. Wieder ein Beispiel mit einem Hirten. Ich finde Jesus als Hirten sehr cool. Hier steht wieder dran, er wird sie führen, wie bei dem ersten Versprechen, aber er wird sie auf eine Weide führen und er wird für sie sorgen. Für mich ist das ein Zeichen, dass er ihnen zu essen gibt. Dass es ein Versprechen an uns ist, dass Gott uns mit genügend Lebensmitteln versorgt. Und auch da durften wir irgendwie coole Sachen erleben, dass er uns versorgt hat mit Lebensmitteln. Als wir in der Quarantäne waren, weil wir Corona hatten für 2 Wochen, hat jemand anderes für uns eingekauft. Und ich hab so einen Einkaufszettel halt ihm geschrieben, per WhatsApp, was er uns kaufen soll. Ich habe alles ganz genau erklärt, wo das im Laden liegt und damit er nicht lange suchen muss und es für ihn kein Aufwand ist. Und ich habe schon irgendwie super viel immer dazu geschrieben, wo er das finden kann. Und ich hatte so Gedanken noch im Kopf, oh, es wäre cool, wenn er nicht nur zum Beispiel 1 Liter Milch mitbringt, sondern halt mehr Milch, so 1,5 Liter. Aber ich wollte das nicht alles dazu schreiben oder dass er uns rote Paprika bringt statt grüne oder gelber Paprika oder dass er uns einen fetten Feta-Käse mitbringt und keinen dünnen. Aber ich dachte mir halt so, es ist halt nicht wichtig, also wir kommen auch ohne aus. Und ich habe mir das so gedacht und habe das dann nicht dazu geschrieben, weil ich mir dachte, wir sind so versorgt im Gegensatz zu den Leuten, die um uns rum sind. Und dann bringt er uns halt diesen Einkauf vorbei und wir packen das dann alles in den Kühlschrank. Und es waren nur rote Paprika dabei, es waren 1,8 Liter Milch in dem Kanister und es war ein fetter Feta-Käse statt einem dünnen Feta-Käse. Und ja, das ist banal und das wäre nicht wichtig gewesen, wir wären auch so ausgekommen, aber das zeigt mir, dass Gott manchmal einfach noch uns gönnt und dass er einfach noch einen draufsetzt. In Epheser 3, Vers 20 steht: Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. Ich habe das Gebet nicht mal ausgesprochen, das war nur in meinem Kopf und er wusste, was wir uns wünschen und er hat uns das einfach gegeben. Genauso als wir unterwegs waren nach Sibiu, ist am Auto von Elisabeth, also wir waren nur Helena und ich und noch eine aus Senden, eine aus Neu-Ulm dabei, die dann nachgekommen sind. Und wir waren dort von Sibiu zurück zu unserer Heimatstadt unterwegs, so 1,5 Stunden Fahrt. Und das Schutzblech unten an dem Auto ist runtergegangen. Und wir standen in so einem riesigen Kreisverkehr, keine Ahnung, 3-spuriger Kreisel oder so. Ich bin Auto gefahren und wir hatten halt Fenster offen, es war schönes Wetter und dann schreit uns plötzlich irgendjemand von vorne an und zeigt unten so, ey, da ist irgendwas. Ich verstehe zu wenig Rumänisch und er die ganze Zeit, da unten ist irgendwas. Und dann war ich so, okay, was ist los? Wir sind weitergefahren und sind dann irgendwo rausgefahren, wo es gerade ging und haben uns dann alle auf den Boden gelegt, haben geschaut, was ist eigentlich gerade los beim Auto. Und dann sehen wir, oh, dieses Schutzblech unten oder dieses, ich weiß nicht, ob es Blech ist oder irgendwas anderes, hängt unten und schleift sozusagen über den Boden. Und da wir uns nicht auskannten, haben wir uns gedacht, naja, es sollte wahrscheinlich wieder nach oben, um weiterzufahren. und daraufhin hat Shauna so gesagt, boah, also eigentlich bräuchten wir jetzt einen Kabelbinder. Und zusätzlich sind wir an eine Ausfahrt rausgefahren, wo direkt daneben eine Autowerkstatt war. Wie nice ist das? Und wir haben dann halt so gebetet, oh Gott, wir brauchen deine Hilfe. Die Autowerkstatt hatte schon fast zu. Und wir brauchen jetzt einen Kabelbinder, damit wir das wieder hochmachen können. Und dann sieht Shauna direkt neben dem Auto einen alten Kabelbinder liegen. Der war schon kaputt. Aber sie konnte den einfach nehmen, zu dieser Werkstatt gehen, zu dem Wächter, der dort stand. Und ihm zeigen, ey, wir brauchen das, wir brauchen das. Und dann hat er uns, glaube ich, 3 oder 4 solche Kabelbinder gegeben, noch eine Schere mit dazu, um das dann wieder zu kürzen. Und dann haben wir da, lagen wir da alle auf dem Boden rum und haben dieses Ding wieder hochgebracht mit Kabelbindern. Und ich glaube tatsächlich, dass das Auto immer noch mit diesen Kabelbindern fährt. Und das ist einfach so eine Versorgung von Gott, wir haben dafür gebetet, die ganze Zeit dann, und er hat es uns einfach geschenkt. Und das finde ich einfach genial, wie Gott uns im Alltag, in jeglichen Situationen, denen wir gegenüberstehen, versorgt. Drittes Versprechen heute: Gott erhört deine Gebete. Wir dürfen uns darauf verlassen, dass Gott unser Beten erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht. Und weil Gott seine Gebete ganz gewiss erhört, dürfen wir auch darauf vertrauen, dass er uns gibt, worum wir ihn bitten. 1. Johannes 5, 14 bis 15. Ja, ich sage euch, um was ihr auch bittet, glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt, und Gott wird euch es geben. Markus 11, Vers 24. Und da möchte ich jetzt nochmal Zeugnis geben. Das wissen zwar schon manche, was jetzt vielleicht auch kommt, aber ich möchte dieses Zeugnis einfach nochmal geben, weil es mich begeistert. Als wir Anfang April in dieser Quarantäne waren, 2 Wochen eben, die erste Woche war rum, es war, mittendrin war Ostern, und am Ostermontag haben wir sogar noch eine Predigt für den Online-Gottesdienst Stay Connected vorbereitet und waren richtig begeistert, was Gott uns eben auch alles in der Quarantänezeit gegeben hat. Und dann kommt abends, ich weiß nicht, wie viel Uhr es war, vielleicht so um 8 Uhr, rumänische Zeit, kam so eine Nachricht von Helenas Schwester: Betet, Papa ist herztot. Und dann bist du so, wow, wir haben heute noch drüber geredet, dass Gott so gut ist und dass er uns so viel gegeben hat, und dann kommt so eine Nachricht. Und dann waren wir so in der Leere, wir wussten nicht, lebt er nicht? Und wir haben einfach angefangen zu beten, weil was willst du sonst machen? Und wir haben in der Nacht, glaube ich, bis um 5 Uhr morgens gebetet. Und ja, dann kam irgendwann die Nachricht, ja, er liegt jetzt im künstlichen Koma. Die Schwester hat ihn 7 Minuten lang wiederbelebt, was eine ganz schöne Leistung ist, 7 Minuten wiederzubeleben. Und seine Herzleistung liegt so bei 20%. Und er ist, wie gesagt, nicht ansprechbar im künstlichen Koma. Und wir haben diese ganze Woche weiter gebetet und Lobpreis gemacht. Und irgendwann wussten wir gar nicht mehr wirklich, wie wir beten sollen, weil wir immer und immer wieder das Gleiche gebetet haben. Dass er lebt, dass er voll zurechnungsfähig ist, dass er kein Pflegefall war, weil das haben uns die Ärzte und die Pfleger gesagt. Wenn er aufwacht, dann ist er im Pflegefall. Und wir haben gebetet und wir haben mit Leuten telefoniert, die wieder mit uns gebetet haben, die eigentlich genau das Gleiche wieder gebetet haben, was wir gebetet haben. Und da kommt jetzt noch eine Zusage von Gott aus Römer 8, Vers 26. Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt der Geist Gottes für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Was für eine Ermutigung in so einer Zeit, wenn man nicht mehr weiß, was man beten soll, dürfen wir wissen, dass der Heilige Geist, dass der Geist Gottes mit uns betet, für uns eintritt. Und diese Woche, ich glaube, an einem Tag ging es ihm dann mal wieder besser, Helenas Papa, und dann kam aber am nächsten Tag, ja, die Herzleistung liegt nur noch bei 10%. Und am letzten Quarantänetag kam die Nachricht, er nimmt dieses Atmungsgerät nicht an. Er atmet nicht damit. Und wenn er nicht damit atmet, ja, dann müssen wir einen Luftröhrenschnitt machen. Und das hätte wieder Risiken mitgebracht. Man hat nicht gewusst, ob das dann, ja, ob er dann wieder reden kann und so danach. Und dann haben wir dafür gebetet, hey Gott, lass nicht diesen Luftröhrenschnitt passieren. Und am nächsten Tag kam die Nachricht, er atmet alleine. Ohne Luftröhrenschnitt und ohne Atmungsgerät. Und ich glaube dann so 2 Tage später oder so kam die Nachricht, er ist aus dem künstlichen Koma aufgewacht oder wurde rausgeholt. Und ich glaube, innerhalb von dieser Woche nach unserer Quarantäne kamen immer wieder die Nachrichten, ey, er ist wach, er redet, er kann reden, er kann denken, er kann selber essen und er kann selber laufen. Nichts von Pflegefall. Die Ärzte haben gesagt, es ist ein Wunder. Er war herztot und für mich ist das so eine Geschichte wie bei Lazarus in der Bibel. Das ist ein, also für mich ist es einfach so ein krasses Wunder, dass das passiert ist. Und wir haben uns auch während der Zeit gefragt, boah, warum müssen wir denn eigentlich in Quarantäne sein? Helena wollte nach Hause fliegen, ist ja klar. Wir haben alles versucht, wir haben mit so vielen Leuten telefoniert, die irgendwelche politischen Beziehungen haben oder was auch immer, dass wir Helena, dass sie irgendwie nach Hause fliegen kann. Aber es ging nicht, weil der Test war wahrscheinlich noch positiv und dann hätte sie nicht fliegen dürfen und sie hätte sowieso nicht ins Krankenhaus zu Hause dann dürfen. Und jetzt im Nachhinein durften wir dann aber auch erleben, wie gut es war, dass sie dort in Quarantäne war, dass sie nicht alles mitbekommen musste, was zu Hause vielleicht vorgefallen ist. Und auch, dass sie überhaupt dann noch in Rumänien bleiben konnte, dass sie die letzten 3,5 Monate dort sein konnte. Wir hätten nicht gewusst, ob sie dann wieder zurück hätte fliegen können, weil es zu der Zeit sehr schwierig war, wieder aus Deutschland dann rauszukommen wegen Corona. Und deswegen, das war dann so ein Segen, dass wir in Quarantäne waren. Gott hat uns in der ersten Quarantänewoche enorm darauf vorbereitet. Wir hatten viel Zeit, wir mussten nicht arbeiten, wir hatten Zeit zum Beten. Und im Nachhinein weiß ich einfach, dass Gott da seinen Plan hatte, warum wir in Quarantäne sollten, warum wir zu dem Zeitpunkt Corona hatten. Auch wenn wir das in dem Moment natürlich nicht verstanden haben. Und jetzt komme ich noch zu einem kleinen Zeugnis, wie Gott Gebete erhört. Das war jetzt ein Zeugnis, wo wir viel gebetet haben und intensiv gebetet haben. Und auch in dieser Quarantänezeit, ganz am Ende sind Steff und Sarah gekommen und haben uns ein paar Sachen vorbeigebracht, weil die Hilfsgüter nach Rumänien gefahren haben. Und wir haben in dieser Quarantänewoche ganz, ganz oft Abendmahl gefeiert, Helena und ich, weil wir von verschiedenen Seiten den Eindruck bekommen haben, macht es. Und wir haben Bibelstellen bekommen, feiert das Abendmahl und gießt quasi das Blut über Helenas Papa aus und zu dem Zeitpunkt natürlich auch über meinen Papa, der auch im Krankenhaus war. Und der Wein ging zu Ende. Der war irgendwann alle. Und eines Mittags, ich glaube, es war Freitagmittag, haben wir zusammen halt Mittag gegessen, Helena und ich. Und ich habe so kurz fürs Mittagessen gebetet. Danke Gott, dass du uns Mittagessen gegeben hast, dass wir versorgt sind. Vermehr doch den Wein. Amen. Und Helena hat dann danach so gesagt, ja, wäre schon cool, Gott, aber es gibt Wichtigeres als diesen Wein. So halt mein Papa sozusagen. Und dann sind Steff und Sarah gekommen. Ich wusste nicht mal, dass Sarah kommt. Das war eine Überraschung. Und sie hat uns eine Geschenktüte gebracht, wo lauter Sachen drin sind, so Süßigkeiten und was man halt so braucht. Und ein Wein. Und ich habe nicht mit Sarah darüber geredet, dass wir Wein brauchen. Und Sarah hat mir jetzt auch im Nachhinein erzählt, dass sie im Laden stand und sie überlegt hat, was brauchen die denn? Was kann man denen in so einer Zeit schenken? Und aus welchen Gründen auch immer hat sie Wein eingepackt. Sie war, glaube ich, selber nicht mal so überzeugt davon, dass Wein jetzt das ist, was wir brauchen. Aber sie hat es einfach eingesteckt in diese Tüte. Und als sie diese Tüte aufgemacht haben, wirklich, das war Wahnsinn, als sie diesen Wein gefunden haben. Für mich ist es einfach auch so ein Wunder und ich finde es so cool, dass Gott auch diese kleinen Gebete erhört. Ich habe mich da jetzt nicht hingekniet und stundenlang für diesen Wein gebetet, hätte ich machen können, hätte vielleicht die gleiche Wirkung gehabt. Aber Gott hat einfach dieses Stoßgebet von mir erhört und hat uns einfach Wein geschenkt, damit wir weiter Abendmahl feiern können. Was auch einfach mir zeigt, wie wichtig Gott in diesem Moment dieses Abendmahl war. Und genau, wir kommen noch zu einem letzten Vers, Jesaja 55, Vers 8. Er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Und diesen Vers möchte ich einfach bewusst ans Ende dieser Predigt stellen, weil natürlich kommen jetzt diese typischen Fragen, aber ich bete schon seit 20 Jahren für das und das. Oder warum erhört Gott das nicht? Und ich kann es euch nicht sagen und ich würde es euch gerne sagen. Aber an das, was ich mich diese ganze Zeit in Rumänien geklammert habe, weil bei uns sind auch Sachen schiefgegangen. Ich habe jetzt schöne Zeugnisse erzählt, aber es war nicht die ganze Zeit, dass wir ein Wunder nach dem anderen erlebt haben. Und dieser Vers hat uns dauerhaft begleitet. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Den Vers hatten wir in unserer Wohnung hängen und ja, wir haben diese Versprechen und wir bauen darauf, dass wir vertrauen auf diese Versprechen und ich bin mir sicher, dass Gott hört jedes Gebet, Gott versorgt uns und Gott führt uns. Aber manchmal sind unsere Gedanken eben nur auf unser eigenes Leben bezogen und Gott sieht das große Ganze. Er hat den Blick drüber, er hat die Vogelperspektive, er sieht jeden Menschen. Und manchmal hat er eben andere Gedanken als wir und seine Wege sind anders als unsere. Und das möchte ich irgendwie so einfach neben jedes Versprechen, was ich gerade gesagt habe, so daneben stellen, dass eben seine Wege höher sind. Und genauso wie wir zu dem Zeitpunkt nicht verstanden haben, warum wir Corona hatten, jetzt verstehe ich es. Und vielleicht gibt es Dinge, die sich dann uns hier noch erklären werden, warum Sachen so oder so passiert sind, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht werden wir die Antworten dazu erst im Himmel bekommen oder vielleicht sind sie uns im Himmel gar nicht mehr wichtig, die Antworten auf die Fragen. Und ja, ich möchte euch einfach zusprechen, Gott führt und leitet dich durch dein Leben, Gott versorgt dich und Gott erhört deine Gebete.